96 MHz.
Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen in unserer heutigen Zeit. Viele Menschen versprechen sich eine Verbesserung durch diesen neuen Weg. Mindestens genauso viele haben allerdings Angst vor dieser Veränderung. Einige Menschen fürchten sich vor der Entmenschlichung und dem Kontrollverlust durch die Maschinen. Genau diese Themen wurden bei der Vortragsreihe Allzu menschlich im Studio Neue Mitte am vergangenen Donnerstag besprochen. We shall overcome. Wir überwinden war das Motto dieses Nachmittags, bei dem viele Gäste aus Philosophie und Industrie über das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt sprachen. Nach dem Begrüßungswort präsentierten Schüler der Jahrgangsstufe 2 des Humboldt-Gymnasiums Ulm erste Impulse zu diesem Thema. Dazu führten sie Umfragen in verschiedenen Umfeldern, wie zum Beispiel ihrer eigenen Schule und der Hirschstraße durch. Auch die Universität Ulm und eine IT-Firma wurden befragt. Die Ergebnisse dieser Umfragen sind dabei relativ unterschiedlich. Viele junge Menschen in den Bildungseinrichtungen können mit dem Begriff Industrie 4.0 mehr anfangen als Passanten auf der Straße. Die Angst vor der Digitalisierung war dabei ähnlich verteilt. Hierbei ist ein Aspekt der Befragung auf der Hirschstraße sehr nennenswert. Die skeptischen Befragten können ihre Angst oft nicht begründen und sehen dabei auch wenig Chancen. Diejenigen, die ihre Angst wiederum begründen können, sehen in diesem Wandel auch einige Chancen. Die Umfrage in einer IT-Firma ist dabei auch sehr wichtig, da die Mitarbeiter direkt von der Industrialisierung betroffen sind. Dies zeigt sich auch in den Aussagen der Teilnehmenden. Nahezu die Hälfte der Befragten hat durchaus Sorgen. Diese Sorgen bestehen hauptsächlich aus dem Verlust von Kontrolle und der Arbeitslosigkeit. Die positiven Aspekte, wie zum Beispiel eine höhere Effizienz der Arbeit und der Gewinnoptimierung, werden allerdings genauso sehr wahrgenommen. Bei allen Umfragen sind sich die Teilnehmer in einer Sache einig: Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Professor Dr. Karl-Jürgen Grün von der Goethe-Universität Frankfurt sieht das ähnlich. Er war der Hauptredner der Veranstaltung und erklärte, warum man sich nicht vor dem neuen Trend der Digitalisierung fürchten müsse. Seiner Ansicht nach sei die Hauptangst die Ungewissheit, wie dieses neue Zeitalter aussehen könne.
Es herrscht eine Angst vor, die seit der Aufklärung die Menschen in der westlichen Welt stark bewegt hat, und zwar die Angst davor, selber die Erschaffer, die Erfinder der Welt zu sein, in der sie nachher leben. Es sieht also so aus, als sind wir in diesem digitalen Zeitalter in einer Gedankenwelt angekommen, in der wir nicht mehr so recht glauben können, dass sich das eine alles vorher ausgedacht hat. Dass die Dinge sich anders entfalten, als man das vielleicht vorhersagt, und dass es etwas gibt, was die Zukunft zu etwas Unvorhersagbarem macht.
Direkt zu Beginn seines Vortrages betonte Grün einen Denkansatz, welcher im Leben in einer digitalen Welt wichtig sein könne.
Statt vom Entdecken sich lieber ans Erfinden zu halten. Also die Frage, ob wir etwas entdecken oder etwas erfinden, wird in Zukunft maßgeblich sein für die Art und Weise, wie wir mit dem, was wir vielleicht ein digitales Zeitalter nennen können, umgehen werden.
Besonders die Sprache sei dabei ein sehr wichtiges Thema. Während früher die Sprache durch Analoges relativ eindeutig war, ist diese laut Grün heute durch individuelle Dekodierungen viel Interpretationssache.
Heute nicht mehr kontrollieren, auf welche Weise die Twitter-Nachricht von irgendeinem Arschloch in der Welt an der letzten Ecke eine Börsenkatastrophe auslöst. Es ist nicht vorhersehbar. Die Art und Weise, wie diese Signale dekodiert werden können, ist vollkommen offen. Vollkommen bitte mit einer gewissen Einschränkung, aber so, dass es doch gigantisch aussieht. Wir können nicht vorhersagen, wie einer solche Signale noch dekodiert. Stellen Sie sich vor, wir haben in der Zeit, als ich in der Lehre war, in einem Chemieunternehmen, da haben Amerikaner einen Satelliten in Weltraum geschossen, der hieß Voyager 1. Und da haben sie eine DVD aus Gold reingelegt. Die war genauso kodiert, wie das auch heute kodiert ist, mit berühmten Musikstücken, die wir so auf der Welt gemacht haben. In dem Vertrauen, dass irgendeine Intelligenz im Universum mal genauso dekodiert, wie wir kodiert haben. Heute lachen wir darüber, ne? Aber die haben das wirklich geglaubt. Sie haben also in einer Denkweise auch Kommunikation gepflegt, in der man gemeint hat, Kommunikation gelingt, wenn ich ein Signal sende und das kodiert sende und der Empfänger es genauso dekodiert hat, wie ich kodiert habe, dann ist die Kommunikation geglückt. Heute müssen wir etwas anderes anerkennen lernen. Kommunikation wird zum Glücksfall. Wir müssen das Glück haben, dass ein anderer tatsächlich genauso dekodiert, wie wir kodiert haben. Wir machen das, indem wir uns in der Sprache normieren sozusagen, indem wir die Sprache genauso verwenden, wie andere das auch tun. Sobald einer die Sprache anders verwendet, wird das schon wieder schwieriger.
Er sieht aber größtenteils Chancen, auch in der Entwicklung des Menschen. Schließlich würde sich der Mensch durch die Digitalisierung neu kennenlernen. Dabei müsse er auch letztendlich zu der Erkenntnis gelangen, dass er der Erschaffer von dem ist, was er produziert.
Dass wir jetzt mit uns vertraut werden, als einem Lebewesen, das sich befreien kann. Das Spannende an dem Digitalen ist, dass wir es mit uns als Menschen auf eine neue Weise zu tun kriegen. Nämlich, dass wir merken, dass wir bislang die Sklaven von bestimmten Überlegungen gewesen sind, bei denen wir nicht gemerkt haben, dass wir die Produzenten der Überlegung waren. Auch das, was man in diesem Jahr, darf man es ja immer noch sagen, in dem Karl-Marx-Jahr, gerne vergisst, ist, dass Karl Marx hier eine große Entdeckung gemacht hat. Er hat gesehen, dass man hinter dem Produkt den Produzenten vergessen hat. Wir haben in der Ware vergessen, wer sie hergestellt hat. Wir Menschen neigen dazu, vergessen zu haben, wer der Produzent der Welt ist, in der wir nachher leben. Wer der Produzent der Gedanken ist, die wir denken. Wer der Produzent der Worte ist, die wir aussprechen. Kein Wort ist unschuldig. Wir produzieren mit Worten auch eine Welt, in der wir nachher leben.
Außerdem versucht er, den Menschen mit der Maschine zu vergleichen. Und dabei stellt er einige Gemeinsamkeiten fest. Sowohl ein Computer als auch das menschliche Gehirn seien einfach Rechenmaschinen.
Es ist also überhaupt nichts, wofür man sich ängstigen muss, sondern der Computer macht jetzt auf eine andere Art und Weise, manchmal schneller, manchmal langsamer, mit anderen Ergebnissen wieder, als wir das tun, das Gleiche wie unser Gehirn. Es errechnet ein Ergebnis. Und hier sind wir wieder bei dem Gedanken des Otto von Guericke, wenn er das Vakuum erfunden hat, zu denken, er hätte das Vakuum entdeckt, würde ihn ja in die Position bringen, dass er der außenstehende Beobachter ist. Dass die Dinge der Welt alle schon feststehen und nicht mehr von ihm erfunden werden müssen. Wenn er sich aber sagt, ich habe das erfunden, dann müssen wir nicht mehr fragen, was war denn vorher, was ist nachher. Dann können wir also von dem, was machen wir daraus, ausgehen und erleben auch das, was wir wahrscheinlich getan haben. Nämlich mehrere Gedanken oder Erkenntnisse zusammengerechnet haben.
Einen maßgeblichen Unterschied gäbe es allerdings doch. Der Mensch verarbeitet in seinem Schaffen auch seine Geschichte und seine Gefühle. Das ist etwas, das Maschinen nicht können.
In der Art und Weise, wie wir denken, reproduzieren wir stets auch unsere Lebensgeschichte. Es sind Sie, die eine Äußerung machen. Es sind Sie, die bei einem bestimmten Wort ein Gefühl haben. Es sind Ihre Gedanken, die Sie mit Ihrer Geschichte verbinden. Also ein lebendiges intellektuelles Wesen, intelligentes Wesen, verbindet in jedem Aspekt seines Sprechen und Denkens die Entstehungsgeschichte dieses Lebewesens mit. Das produziert natürlich auch Angst. Wenn wir Veränderungen zu dem großen Erwarten, zu dem, was wir erwarten, fühlen, dann werden diese Ängste natürlich größer. Manch einer kann besser damit umgehen als ein anderer, aber es gehört für diese Kohlenstoffrechner in unserem Kopf, für diese oder die Nervenzellen insgesamt dazu, dass sie eine Gesamtwahrnehmung dieses Organismus mitproduzieren. So etwas hat man in Computern, soweit ich weiß, noch nicht simulieren können.
Als Fazit seines Vortrags führte Grün an, dass der Mensch der Erschaffer der Welt sei, in der er lebt.
Die Würde des Menschen erlaubt dem Menschen, dass er endlich in die Lage versetzt wird, mit seinem Leben etwas anzufangen, wenn ein anderer ihm nicht vorgeschrieben hat, was er tun soll. Also die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu organisieren, sich selbst eine Welt zu schaffen und die Freude dabei zu erleben, wenn andere beteiligt sind, die ist bei uns noch sehr schwach entwickelt. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass wir eine Welt haben, in der nicht jeder Arbeit hat. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch diese Menschen ernährt werden. Das ist also ein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen, für das ich weder bejahend noch verneinend spreche, sondern aus der Logik der Entwicklung scheint es sich von selbst zu ergeben, dass wir nicht mehr für die für die Ernährung und für den Erhalt des Wohlstands in der gleichen Weise arbeiten müssen, wie man das vor 50 Jahren noch gemacht hat, wie man es jetzt noch tut. Und dass die Frage, wie wir dieses Leben gestalten, damit zusammenhängt, wie kriegt jemand automatisch das, was für sein Leben nötig ist, wenn es gar nicht mehr möglich ist, dass er durch seine Arbeit am Bruttosozialprodukt teilhat oder zumindest an dem klassisch definierten Bruttosozialprodukt. Wir werden also Arbeit auch neu definieren. Wir werden sehen, dass Arbeit nicht mehr wie die ganze Zeit bedeutet, dass man eine Aufgabe in einem Lohnauftrag erfüllt, sondern Arbeit scheint mehr und mehr zu sein, dass wir uns bewusst werden, wir erschaffen die Welt, in der wir nachher leben.
Der Vortrag von Professor Dr. Grün beschäftigte sich hauptsächlich mit der philosophischen Komponente der Digitalisierung. Im Gegensatz dazu ging es bei der anschließenden Podiumsdiskussion um die realen und wirtschaftlichen Aufgaben. Bei dieser wurden die Geschäftsführer vieler großer Unternehmen aus der Ulmer Umgebung befragt. Hierbei wurde eine große Angst der Industrie 4.0 auch thematisiert, und zwar die Angst vor dem Jobverlust durch die Maschinen. Nach Otto Selzle, dem Geschäftsführer der IHK, sei dies eine Begleiterscheinung, welche bei einer industriellen Revolution oft zustande käme.
Es gibt so ein wunderschönes Bild aus Berlin. Zum Beginn des letzten Jahrhunderts, glaube 1903, Hauptverkehrsstraße in Berlin, lauter Pferdekutschen, ein PKW. 10 Jahre später genau das umgekehrte Bild, lauter PKWs und noch eine Pferdekutsche. Und die Kutscher hat es gleich erwischt, aber zum Teil sind sie eigentlich PKW-Fahrer geworden. Ja. Also der Wandel ist da und der war schon immer da und der wird sich auch in dem Bereich bewegen und es wird Menschen geben, die da die Chance auch ergreifen, den Wandel mitzumachen. Und es wird Menschen geben, die natürlich, aber das ist nicht auszuschließen, ja, man wird nie alle Menschen mitnehmen können. Weil das bedingt natürlich auch die Bereitschaft, sich den Herausforderungen zu stellen. Und nur zu beharren, das wird nicht ausreichen.
Gleichzeitig sieht er darin aber auch die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Das größte Thema ist der Fachkräftemangel. Für die Region, das ist eigentlich der größte Hemmschuh und gleichzeitig natürlich auch vielleicht die Digitalisierung die größte Chance, weil uns fehlen 16.000 Fachkräfte in der Region, man hat es ja zunehmend, kann man es greifen, ja, die Prognosen haben wir schon seit ein paar Jahren, die steigen aber, jetzt sind wir bei 16.000, das wird auf jeden Fall so sein in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, das wird nicht mehr besser werden. Weil die nachwachsende Generation einfach kleiner wird. Durch den demografischen Wandel, weniger Jüngere, immer mehr die in Rente gehen, wenn mal die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in Rente gehen, dann wird das noch härter werden. Und vor dem Hintergrund ist die Digitalisierung ein Teil der Lösung des Problems. Ja? Neben Zuwanderung, die werden wir auch brauchen, die haben wir ja schon. Wir haben in den letzten 10 Jahren sind bei uns 20.000 Menschen in die Region zugewandert.
Durch den ständigen Wandel durch die Digitalisierung müsse man allerdings Schritt halten. Deshalb ist der Unternehmer Volker Rath der Ansicht, dass man dieses Neudenken auch den Angestellten beibringen müsse.
Das Bewusstsein, ja, das ist unser Ziel zumindest, gilt es dahingehend auszuprägen, dass das Team und die einzelnen Mitglieder der Entwicklerteams eines verinnerlicht haben, die Frage nach dem Sinn zu beantworten, das Handeln als solches selbstorganisiert auszulösen und dann ganz wichtig auch die Verantwortung zu übernehmen. Also dieses Entscheiden, ja, wir als Entwickler, wir wollen genau diese Funktion so umsetzen, ist das eine, aber es auch dann auch zu verantworten, ist dann sozusagen letztendlich das Ganze in Summe. Man muss es an der Stelle natürlich auch annehmen und trainieren. Deswegen gibt es bei uns nicht nur Coaches, sondern auch Scrum Master, die dem Team in ihrem Alltag sozusagen diesen Fokus auf die Softwareentwicklung überhaupt ermöglichen. Und naja, es ist einfach so wie ein Muskel. Also dieses zuvor genannte gilt es an der Stelle nicht nur einmal über das Wochenende, über eine Druckbetankung oder über ein 5-tägiges Training sich anzueignen, sondern es ist ein ständiges Training.
Auch sogenannte Homeoffices können die Organisation in Zukunft vereinfachen. Allerdings sei hier laut Otto Selzle die Eigenorganisation der Mitarbeiter von besonderer Wichtigkeit. Hier geht es um die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit.
Erstens mal spart man sich die Fahrzeit zum Arbeitsplatz. Und wir erleben ja, dass wir Wohnraummangel haben und der wird wachsen. Man wird schauen, dass Menschen wirklich mehr auch außerhalb von Ballungszentren, jetzt übrigens ein kleines Ballungszentrum, aber an anderen Stellen, die werden besser und leichter wohnen finden außerhalb in anderen Siedlungsschwerpunkten. Und den Weg zur Arbeit zu ersparen, die Zeit, ist schon mal ein erheblicher Gewinn für die einzelne Person, denn die Zeit wird dann nicht bezahlen. Und viele Dinge kann man ja wirklich online erledigen mit Telefon. Die entscheidende Frage wird immer die sein, wie ist selbststrukturiert ist der Mensch, ja? Dass er halt auch abschalten kann. Ja, dass er auch seine Zeit, jetzt geht es gar nicht um die Arbeitszeit, aber dass er trennen kann zwischen dem, wo er arbeitet und dem, wo er Freizeit hat. Ja? Das ist aber eine Frage der Selbstregulierung. Weniger jetzt des Drucks vom Arbeitgeber her. Das ist zunächst mal, das müssen Menschen können. Ja? Da besteht schon eine Gefahr, dass es keine Grenze mehr gibt zwischen Arbeit und Beruf, was positiv sein kann, wenn man so eine Einstellung hat. Aber wenn jemand sagt, ich bin Arbeitnehmer, dann muss er gucken, dass er dann halt auch seine Grenze findet. Und ich glaube, da ist weniger der Arbeitgebersproblem, sondern die Selbstorganisation des Menschen. Und natürlich, unabhängig jetzt von der Frage, wo er arbeitet, natürlich auch der Frage von Störungen. Ja? Ich glaube, ein großer Teil des Problems, das wir heute haben, dass gleichzeitig das Smartphone auch noch da ist. Und dass da permanent Informationen reinkommen, die nebenbei nichts mit der Arbeit zu tun haben, ja, aber auch kein konzentriertes Arbeiten mehr zulassen. Und das sind, denke ich, Themen, das ist aber auch wieder Selbstregulierung im Grunde, ja, wo man gucken muss, dass man mit sich selber sich so organisiert, dass wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die Sache und habe nicht nur fünf andere Einflüsse, die gerade auf mich einströmen. Ich glaube, das verursacht eine ganze Menge Stress. Das ist, glaube ich, eine ganz erhebliche Ursache für die Zunahme von psychischen Erkrankungen. Und deshalb aber auch als Arbeitgeber, ich mache keine Mails, spätestens ab 19 Uhr schicke ich keine Mails mehr an meine Mitarbeiter, am Wochenende schon gar nicht.
Dass dies in einer globalisierten Welt nicht unbedingt einfach sei, erklärte der Unternehmer Johannes Rehm.
Für mich persönlich, durch die Globalisierung gibt es natürlich nicht die Möglichkeit, dort jetzt zu sagen, ab 5 Uhr verschicke ich keine E-Mails mehr, weil natürlich auch Kollegen aus China oder aus Südamerika genauso teilweise ihre Antworten benötigen oder auch entsprechende E-Mails beantwortet bekommen müssen.
Es wurde auch die Kommunikationsbereitschaft der Menschen angesprochen. Obwohl der Digitalisierung oft die Entmenschlichung einiger Sektoren nachgesagt wird, haben die Teilnehmer der Diskussion einen anderen Eindruck. So auch der Dekan der Münstergemeinde Ernst Wilhelm Pohl.
Für unser Unternehmen, die Kirche, wird nach wie vor die Face-to-Face-Kommunikation ist natürlich was ganz Zentrales. Und das erlebe ich auch wirklich, dass je digitaler die Kommunikation läuft, umso mehr sind Menschen auch dankbar, wenn man sich einfach auch mal in Ruhe unterhalten kann.
Zum Schluss wurde auch nochmal über das Thema der Datensicherheit und Cyberkriminalität gesprochen. Professor Dr. Grün versteht dabei die Bedenken, hält die Kriminalität aber für bekämpfbar.
Ja, das sind ja auch mehrere Dinge. Also Cyberkriminalität ist ja nicht nur Urheberrechtsverletzung. Aber bei letztem kann man wahrscheinlich am deutlichsten sehen, dass sich vielleicht etwas ändert. Mit welchem Recht haben wir sozusagen ein geistiges Eigentum beansprucht? Was ja im Grunde auch ein Kollektiveigentum ist. Also ohne Ernst Mach hätte es nie einen Albert Einstein gegeben und so weiter. Also wir haben vielleicht auch fälschlicherweise auf bestimmte Produkte einfach nur unseren Namen geklebt. Und in einer Welt des Wikipedia sozusagen erleben wir, dass die klügsten Menschen, die etwas zu sagen haben, egal von welcher Stelle der Welt, sehr viel bessere Arbeit leisten als ein Buchautor. Man muss einfach fragen, auf welche Weise das Urheberrecht oder das Erstnutzungsrecht, wie auch ein Patentrecht, weiterhin angewendet werden kann, wo das sinnvoll ist und wo das weniger sinnvoll ist. Also ich glaube, im Internet können wir uns darauf einstellen, dass sehr viel mehr Dinge einfach frei werden, weil die besten Leute sie dort umsonst machen. und es dann künstlich sozusagen zu monopolisieren, das scheint mir möglich, aber nicht wünschenswert. Und auf Dauer wird es wohl auch nicht funktionieren. Cyberkriminalität ist meines Erachtens das, was sich leicht nutzen lässt, wenn neue Komplexität entsteht, neue Verunsicherung, neue Undurchsichtigkeit. Und dann gibt es Leute, die das immer auch zum eigenen Vorteil und zum Nachteil anderer ausbeuten können. Dafür haben wir aber Gesetze, die müssen dann einfach schnell und wirksam eingreifen können. Und vor allem muss man in der Lage sein zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Cyberkriminalität, wie etwa Wahlkampffälschung und solche Sachen auftauchen. Ich glaube, das sind Dinge, die können wir kontrollieren. Wir müssten dann nur halt mit Leuten zusammenarbeiten, die was davon verstehen, wie man an die Netzwerke rankommt oder wie man verhindert, dass es missbraucht wird.
Die Industrie 4.0 sowie die Digitalisierung spielen also eine wichtige Rolle. Zwar sind viele Ängste bezüglich dieses Themas unbegründet, dennoch befindet sich unsere Gesellschaft in einem massiven Wandel. Und wie damals bei der industriellen Revolution gilt auch bei diesem Wandel hier, nicht alle werden davon profitieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich mit diesen neuen Trends auseinandersetzt und vertraut wird. Nur dann kann man eventuelle Probleme überwinden.
Sie hören Radio Free FM, zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.